Wie kommen wir trotz unserer Konflikte, die es immer wieder gibt, trotz der Streitereien, die um jede Ecke lauern, wie kommen wir zu der Einheit und zu der Gemeinschaft, von der Jesus spricht? Der sagt, ich wünsche mir, Vater, dass sie eins sind, so wie wir eins sind. Und ich glaube, dass es wie bei vielen anderen Dingen ist, dass auch dieses gelassene Streiten, was ich davon hingeschrieben habe, dass das in unseren Herzen beginnt. Und ich weiß nicht, was du für ein Mensch bist, aber die meisten Menschen neigen bei Konflikten oder bei Streitereien zu einem der zwei folgenden Strategien. Das eine ist die, Moment, ihr seht es gleich, die Stinktier-Strategie. Na? Warte, ich mach's euch mal an. Nö, warte mal. Ich habe nicht reingeklickt wahrscheinlich. Stinktier-Strategie. Und das sind Menschen, die sind offensive Streiter. Das heißt, wenn die von jemandem einen Konflikt angetragen kriegen und sagen, Mensch, Renate, du hast mein Auto zugeparkt, dann explodieren die. Dann rennen die nicht weg, sondern die setzen offen ihre, wie so ein Stinktier, offen ihre Duftmarke in den Raum und setzen sich zur Wehr. Sie explodieren sofort und mit Argumenten, mit Mimik, mit Gestik, in der Hoffnung, dass der Streit relativ schnell vorbei ist und der Konflikt zu dem eigenen Gunsten erledigt ist. Der andere übliche Weg, mit Konflikten umzugehen, ist der der Schnecke. Das heißt, wenn da jemand kommt und sagt, du hast mein Auto zugeparkt, dann geht derjenige und versteckt sich oder sagt, ich muss jetzt gerade einkaufen gehen, habe keine Zeit, mit dir darüber zu reden. Wenn irgendwelche Spannungen auftauchen, zieht sich dieser Mensch in sein Schneckenhaus zurück. Irgendwann wird der Konflikt schon vorbei sein und da kann man wieder rauskommen. Aber weder Schnecken- noch Stinktierstrategie ist förderlich, wenn wir irgendwie die Konflikte bearbeiten wollen und sie so bearbeiten wollen, dass sie nicht nur verdrängt oder ignoriert werden, weil sie unangenehm sind, sondern dass was Gutes dabei rauskommt. Also wie verhalten wir uns so, dass wir den Streit dazu nutzen können, zu einer Einheit zu kommen, so wie Jesus das möchte. Ich bin heute ein bisschen im Sport unterwegs mit meinen Bildern. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und ich glaube, der erste Punkt ist die Frage, warum wir überhaupt streiten sollten. Weil wenn du eine Schnecke bist, sagst du, bloß nicht. Ich habe keinen Bock auf diese Konflikte. Das ist mir viel zu anstrengend. Warum sollen wir überhaupt streiten, wenn das doch so reibt aneinander, wenn es uns so auffühlt und die Emotionen hochkommen, so unangenehm ist? Ist Streit nicht Sünde? Warum sollen wir streiten? Ich glaube, dass es wie beim Billard ist, oder überhaupt, bei Sport, wenn du nicht weißt, worum es in dem Spiel geht, wirst du das Spiel vermasseln. Wenn du denkst, beim Billard geht es darum, alle Bälle möglichst schnell auf die andere Seite des Tisches zu befördern, hast du keine Chance. Da wirst du weder das Spiel Spaß machen, noch wirst du gewinnen. Wenn du denkst, beim Schach geht es darum, so schnell wie möglich alle Figuren auf die andere Seite auf die gegnerische Seite zu bringen und dann hast du gewonnen, wenn alle da sind, hast du keine Chance. Da macht dir das Spiel nicht Spaß und du wirst nicht gewinnen. Du hast genauso viel Mühe wie der andere, weil du ja versuchst, die Figuren rüberzurücken, aber das ist nicht das Ziel des Spiels. Wenn ich beim Streiten das Ziel im Auge haben möchte, oder wenn mein Ziel beim Streiten ist, dass ich dem anderen beweise, dass er nicht recht hat, dann werde ich das Spiel nicht gewinnen. Oder wenn ich versuche, mein Verhalten zu rechtfertigen, oder wenn ich versuche, im Streit meinen Partner zu ändern oder mal so richtig Dampf abzulassen, weil der mich wieder in Rage gebracht hat. Oder wenn ich versuche, im Streit das letzte Wort zu haben und alles daran zu setzen, dass ich der Letzte bin, der irgendwas sagt, dann ist alles umsonst. Dann hast du dieses Streitspiel nicht verstanden. Dann weißt du nicht, worum es eigentlich geht. Weil im Streit hast du nicht gewonnen, auch wenn du gewonnen hast. Aber wenn du beim Streit das Ziel hast, den anderen besser zu verstehen, zu verstehen, warum der denn ein Problem mit dir hat, zu verstehen, warum der jetzt mit dir gar nicht so richtig klarkommt oder mit den Umständen gar nicht so richtig klarkommt, zu verstehen, wie der andere denkt und fühlt und handelt, oder wenn dein Ziel ist, dass du dem anderen näher kommen möchtest, dass du eine größere Vertrautheit haben möchtest. Oder wenn dein Ziel ist, den Giftmüll zu entsorgen, also all die kleinen Dinge anzusprechen, die täglichen Missverständnisse oder so, ne, wie in dem Videoclip, die sich da anhäufen. Wenn das dein Ziel ist, dann bist du auf einem guten Weg. Dann bist du auf einem guten Weg. Dann können dich Streitereien nach vorne bringen. Dann kann das deine Beziehung nach vorne bringen. Und diese Konfliktstolpersteine, über die du sonst fällst, die kannst du nehmen und kannst daraus eine Treppe bauen, auf der du in deiner Beziehung auf eine neue Ebene kommst. Also das Ziel, worum geht es beim Streit? Es geht nicht darum, dass du gewinnst. Es geht nicht darum, dass du das letzte Wort hast. Es geht darum, dass du die Stolpersteine nutzt, um diese Beziehung nach vorne zu bringen. Streit ist nämlich kein Kampf gegen deinen Streitpartner. Streit ist kein Kampf, sondern du kämpfst gemeinsam für Beziehung. Das ist Gottes Wille für uns, dass wir Beziehungen bauen. Der Beziehung kaputt macht, habe ich euch vor uns den Bibelvers genannt. Das ist der Feind, der Satan. Aber wir sollen Beziehungen bauen. Stolpersteine zu einer Treppe. Aber das ist nicht leicht. Und bevor wir mit dem Streit beginnen, brauchen wir deswegen das richtige Spielfeld. Das richtige Spielfeld. Das ist so ein bisschen der Rahmen, wann und wo wir streiten. Der Rahmen. Du kannst Tennis im Wald spielen. Das macht keinen Spaß. Funktioniert auch nicht so gut. Aber wenn du Verstecken im Wald spielst, dann macht das richtig viel Spaß, weil das der richtige Platz für Verstecken ist. Und genauso ist es mit dem Streit, mit Konflikten. Es gibt da eine Menge Spielfelder, die nicht geeignet sind zum Streiten. Also wir haben das in unserer Beziehung auch gemerkt, dass es ganz schlecht ist, nach 22 Uhr einen Streit anzufangen. Weil da sind wir beide so müde und es kommt absolut nichts dabei raus. Es ist einfach nur frustrierend. Wir haben uns dann angewöhnt, zu sagen, okay, nach 22 Uhr finden keine Streitereien mehr statt. Wenn es einen Konflikt gibt, dann können wir das auch ansprechen, aber wir sagen, hey, komm, lass uns das parken. Wir nehmen diese Sache, die kehren die nicht unter den Teppich, wir nehmen diese Sache und wir machen einen Termin, wo wir das miteinander in Ruhe besprechen können. Und dann gibt es einen guten Nachtkuss und dann können wir auch schlafen. Meistens. Aber wir haben gemerkt, das funktioniert nicht. Es funktioniert auch nicht, wenn meine Frau hungrig ist. Da kann ich mit ihr keinen Konflikt führen. Weil Hunger macht böse. Also bei ihr besonders, bei mir nicht so sehr, bei mir dauert es länger. Aber wenn Melli hungrig ist, es funktioniert nicht. Brauche ich mit ihr nicht irgendwas zu machen. Es funktioniert auch nicht, wenn man versucht, das musste ich mir abgewöhnen, weil ich immer ganz schnell noch Dinge klären wollte, wenn man versucht, so kurz zwischen Tür und Angel. Man hat eigentlich keine Zeit mehr. Man ist auf dem Weg zur Arbeit, aber Schatz, da war doch noch was. Funktioniert nicht. Man ist im Stress, man ist im Gehen. Es geht nicht, dort einen Konflikt zu klären. Oder wenn man gerade nach Hause kommt und eigentlich völlig kaputt ist von der Arbeit und er sagt, und der andere hat eigentlich schon gewartet, dass du endlich da bist und sagst, hey, wir müssen mal was miteinander besprechen. Und du denkst, oh, lass mich doch erst mal ankommen. Das ist nicht das günstigste Spielfeld für einen Streit, wenn dich der Streit nach vorne bringen soll. Oder wenn man versucht, quer durch die Wohnung den Streit zu führen, vom Kinderzimmer bis in die Küche oder über mehrere Etagen. Es ist nicht das richtige Spielfeld. Oder wenn man auf dem Weg zur Kirche ist und man denkt, oh, jetzt sitzen wir gerade im Auto, jetzt nutze ich die Chance. Mal mit dem Kind, mal richtig was, ist nicht das richtige Spielfeld. Also wenn du den Streit als Treppe nutzen möchtest, dann brauchst du das richtige Spielfeld, den richtigen Rahmen. Du brauchst Zeit füreinander, wo du einfach auch nichts im Nacken sitzen hast, wo keiner weg muss, wo du Zeit hast, die Dinge wirklich anzusprechen und miteinander zu besprechen. Und dann brauchst du, wenn du das Spielfeld hast, brauchst du ein paar Spielregeln. Paulus hat geschrieben, Galater 5, Vers 17, denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Es gibt einen Kampf in uns, unsere selbstsüchtige Natur, und die möchte sich gerne durchsetzen. Die möchte gerne gewinnen. Die möchte gerne den anderen schlagen. Aber darum geht es im Streit nicht. Wir sind ein Team und wir versuchen, den Konflikt zu nutzen für was Gutes, damit unsere Beziehung vorankommt, damit wir Einheit an der Einheit bauen können. Deswegen brauchen wir Regeln. Wenn wir ohne Regeln streiten, verletzen wir uns. Unsere selbstsüchtige Natur bringt uns dazu, andere zu verletzen und wir sind ganz schnell in einer Abwärtsspirale drin. Also so wie beim Boxsport. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich wusste das nicht. Es gab lange im Boxsport keine Regeln. haben sich einfach zwei getroffen oder es gab halt den Kampf, ne? Die haben sich getroffen und die durften sich kloppen, wie sie wollten. Hauptsache, der eine lag irgendwann am Boden und war nicht mehr fähig zu kämpfen. Und irgendwann, wahrscheinlich sind die Menschen zivilisierter geworden oder sie hatten mehr Mitleid, das weiß ich nicht, war es ihnen zu blutig. Oder wir haben gemerkt, Mensch, jedes Mal, der hat sein Augenlicht verloren, kann nicht mehr kämpfen, der hat sich das Bein gebrochen, kann nicht mehr kämpfen, den wurde Ohr abgebissen, ist nicht schön. Und dann hat man irgendwann gedacht, okay, lasst uns Regeln einführen. Regeln beim Boxsport, das war ein Marquis von Queensbury im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Und da haben sie festgelegt, okay, Kneifen ist verboten, Treten ist verboten, keine Schläge unter die Gürtellinie mehr ist auch verboten, vorher durfte man das noch, keine Kopfnüsse und kein Ohr abbeißen mehr. Regeln. Und die haben geholfen, dass auch mehrmals geboxt werden konnte, also mehrmals selber boxen konnte, auch mit ganzen Ohren. Und wir brauchen auch solche Regeln, wenn wir gut streiten wollen. Okay, welche Regeln helfen uns bei, dass Konflikt Stolpersteine zu einer Treppe werden und wir auf eine neue Ebene kommen in unserer Beziehung? Die erste, was uns helfen können, ist gutes Zuhören. Gutes Zuhören, das ist, je nachdem, was du für ein Typ bist, kann das richtig schwer sein für dich, weil du einfach nur darauf wartest, dass der andere mal kurz den Mund zumachst, damit du endlich reden kannst. Aber gutes Zuhören heißt, dass der andere ausreden darf. Auch wenn er mal eine längere Pause macht, um nachzudenken. Ich bin jemand, der viel nachdenkt und meine Frau muss ganz viel Geduld mit mir haben, weil ich ganz viel nachdenke. Und dann sitzt sie da und schweigt und ich merke, dass es ihr schwerfällt, aber sie versucht es. Und manchmal kann es hilfreich sein, wenn man einfach auch was miteinander vereinbart. Was weiß ich, der da das Buch hat, der darf reden. Und er darf so lange reden, bis er das Buch weglegt. Man kann sich auch einen Wecker stellen. Und so lange wie der Wecker, also was weiß ich, 15 Minuten, 5 Minuten, je nachdem, was für euch funktioniert. Und so lange hältst du die Klappe und hörst zu. Ich habe von ein paar gehört, die wohnen in einer Stadt, die haben so ein Karree, wo die immer spazieren gehen. Und die machen dann ihren Streitspaziergang. Und eine Straße redet sie, eine Straße redet er. Und die nächste Straße versuchen sie dann miteinander, dort eine Lösung zu finden. Ist auch eine Möglichkeit. Aber zuhören, gutes Zuhören. Und dann, gutes Zuhören zeigt sich dann, dass man auch dem anderen sagen kann, was man denn gehört hat. Ich habe gehört, dass du hast jetzt gesagt, dass du ein Problem hast mit meiner Aussprache. Und der andere sagt, nein, 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 das meine ich gar nicht. Und dann erklärt er sich nochmal und du hörst wieder zu, bis du es verstanden hast. Weil wir merken ganz oft, das, was der eine sagt, ist nicht das, was der andere versteht. Gutes Zuhören. Und das Zweite, logischerweise, wenn du dann dran bist und das Buch hast, gutes Reden. Sprüche 15, Vers 28, da heißt es, ein rechtschaffender Mensch überlegt sich, was er sagt. Ein gewissenloser platzt mit giftigen Worten heraus. Überlegen, was du sagst. Es ist so wichtig zu überlegen, was wir sagen. John Gottman, das ist auch so ein Familien-Eheberater, der schon mehrere Bücher geschrieben hat, der hat gesagt, dass ein Streit so endet, wie er begonnen hat. Das heißt, wenn du zornig in einen Streit hineingehst, wirst du auch im Zorn auseinandergehen. Wenn du mit Worten unter die Gürtellinie in den Streit hineingehst, wird der Streit auch in der Regel so enden. Aber wenn du einen gütigen Auftakt hast, wenn du deine Worte am Anfang überlegst, dann wird der Streit auch so enden, im Guten. Man kann diesen Streit klären, man kann miteinander im Gespräch bleiben. Also achte auf deine Wortwahl. Benutze Wörter, die weise sind, beziehungsweise. Die Worte, die du ausgesprochen hast, kannst du nicht zurückholen. Ich habe ein positives Beispiel, wo ich dachte, okay, das ist ja schon verrückt. Ich war vielleicht 8, 9 Jahre und wir haben in der Familie, wir sind eine Großfamilie und da waren die ganzen Onkels und Cousins und alle zusammen und wir haben Fußball gespielt. Und ein Onkel sagte zu mir, zu meinem Vater, nicht zu mir, Mensch, der kann aber schon richtig gut Fußball spielen, habe ich gehört. Habe ich nicht vergessen. Das war ein Lob und ist verrückt. Einfach so ein Satz von irgendeinem Onkel, zu dem ich keinen Kontakt mehr heute habe. Das ist in meinem Herzen haften geblieben. Was meint ihr, was mit den negativen Worten ist, die wir jeden Tag aussprechen? Die bleiben dort zurück. Du kannst das nicht zurückholen. Kein Wort, was du unter der Gürtellinie sagst, kannst du zurückholen. Das bleibt und es tut so weh. Sarkasmus, Zynismus, beißt dir auf die Zunge. Es gibt Ehen und Beziehungen, da wird mit Tiernamen um sich geschmissen. Blöde Ziege, dummes Schwein, all sowas. Es ist verboten, im Boxsport unter die Gürtellinie zu hauen. Es ist verboten. Beiß dir auf die Zunge. Du erreichst damit nichts. Schreien, drohen mit der Faust, Gewalt, den anderen abwerten, in die wunden Punkte reinsprechen, die wir ja so gut von dem anderen kennen. Angsthase. Ja, das wissen wir ja genau, welche Knöpfe wir drücken müssen. Aber das ist kein gutes Reden. Gott sagt, ein rechtschaffender Mensch überlegt sich, was er sagt. Und wir wollen doch rechtschaffen sein und nicht gewissenlos. Greif mit dem, was du sagst, nicht die Person an. Das kennt ihr alle, ihr habt das schon gehört und trotzdem passiert es uns so oft, dass wir die Person angreifen, weil wir nämlich sagen, du bist dran schuld, du hast dein Auto, immer parkst du dein Auto, das ist ein Spaß, Renate, ne? Immer parkst du dein Auto vor meinem Auto, immer machst du das, du. Warum sollen wir nicht du sagen? Weil der andere sich automatisch angegriffen fühlt, weil er automatisch der Übeltäter ist, weil er an allen dran schuld ist. Und automatisch geht er zurück in die Verteidigungshaltung und dann geht es Schlag auf Schlag auf Schlag. Nie bist du da, nie bringst du den Müll raus, nie machst du die Klobrille runter. Immer unterbrichst du mich. Aber es geht auch anders. Man kann wirklich anders reden. Das muss man natürlich üben. Man kann weise reden. Man könnte zum Beispiel bei sich selbst bleiben. Ich-Botschaften heißt das. Bei mir bleiben. Ja, warum bin ich denn so aufgebracht? Herr Mensch, Renate, mir geht's so blöd, wenn das Auto da steht, da bin ich jedes Mal so verzweifelt, weil ich doch in die Stadt muss. Und plötzlich wird Renate ganz weich und denkt, Mensch, der arme Daniel, der kann ja gar nicht in die Stadt fahren, da forscht er schnell mein Auto weg. Oder ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen, statt nie bist du da. Ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Mir geht es so schlecht, weil du mir fehlst. Ach echt jetzt? Das macht was ganz anderes mit dir, wenn du sowas hörst. Ich bin einsam. Du kannst auch deine Gefühle ausdrücken. Ich bin einsam. Du kannst auch sagen, ich bin wütend. Ich bin zornig. Das Auto steht schon wieder hier. Ich meine das wirklich nicht ernst, Renate. Und ich kann auch ein Bedürfnis formulieren. Ich kann sagen, ich würde gerne pünktlich mit dir essen, und zwar, weil es mir da gut geht, mit dir zu essen. Ich würde gerne pünktlich mit dir essen. Und so kannst du, wenn du mit ich redest, übernimmst du selbst Verantwortung für dein Denken, für dein Fühlen, für dein Halten und nicht der andere ist der Doofe. Du sagst, was du brauchst, was dich stört. Und das ist ein ganz anderer Form, miteinander zu reden, miteinander zu streiten. Weise Worte. Okay, wenn du das Spielfeld beachtest, wenn du die Regeln beachtest, dann kannst du loslegen, dann kannst du das Spiel, dieses Streitspiel spielen, wenn du bereit bist, loszugehen, wenn du nicht die Schnecke bist, die sich versteckt. Also das Spiel zu streiten heißt das. Dann, wenn du das wirklich machen willst, dann brauchst du die Bereitschaft dazu, tatsächlich anzufangen. Tatsächlich diesen Konflikt, den du wahrgenommen hast, da ist was, was dich stört. Oder du merkst, der andere hat irgendwas. Und dann tatsächlich diesen Schritt zu machen und zu sagen, komm, lass uns reden. Wir haben heute Nachmittag Zeit. Wir haben morgen Zeit. Lass uns reden. Diese Bereitschaft. Auch wenn du gar nicht im Unrecht bist, diese Bereitschaft. Durch diesen Chaos-Tunnel haben wir es letztens genannt, wo es so schwierig ist, weil man auch Gefühle hat und alles nicht so schön ist, da durchzugehen. Bereitschaft zum Spielen. Und dann brauchst du die Bereitschaft zur Demut. Sind wir ja alle, wir sind ja Christen, ne? Aber ich habe gemerkt, wenn ich in den Streit reingehe, dann gehe ich mit der festen Überzeugung da rein, dass ich im Recht bin. Ich gehe dann und sage, lass uns mal reden. Und am Ende hoffe ich, dass der andere vor mir kniet und sagt, ja, du hast recht. Wie konnte ich noch so blind sein? Du hast recht, Daniel. Unglaublich. Ne? Und so gehe ich, und ich bin der Meinung, viele andere auch in den Streit hinein. Wir sind im Recht und unser Partner ist ganz und gar im Unrecht. Aber Demut ist die Bereitschaft zuzugeben, dass man selbst, ich selbst, eventuell gar nicht im Recht bin. Und zwar nicht nur in diesem konkreten Fall, sondern grundsätzlich. Weil ich nämlich selber sündhaft bin. Und da gibt es so ein schönes Gebet, habe ich euch mitgebracht. Herr, mach uns bereit, uns zu ändern, wenn wir im Unrecht sind. Und wenn wir im Recht sind, dann mach uns zu erträglichen Mitmenschen. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich nicht völlig im Recht bin, dann brauche ich noch was anderes. Ich brauche die Bereitschaft, Verantwortung für mein Verhalten zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen für all das, was ich besser nicht getan oder gesagt hätte. Oder für all das, was ich hätte sagen sollen, was ich aber nicht gemacht habe oder für all das, was ich vergessen habe. Und ihr Lieben, wir neigen dazu, das nicht zu tun, das zu verallgemeinern. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von Sidney Harris, der sagt, wir haben die feine Linie zwischen Kindheit und Erwachsensein nicht überschritten, bis wir aufhören zu sagen, es ist verloren gegangen und stattdessen sagen, ich habe es verloren. Ich bin dran schuld. Nicht irgendein mysteriöses S, nicht mein Partner. Ich trage Schuld. Ich bin verantwortlich. Und das ist schwer, weil dann muss ich mein Ego auf den Altar legen und plötzlich merke ich, das will ich gar nicht. Weil dann kommt mein Stolz und sagt, ah, oh, ich doch nicht, der andere. Ich will vom Altar runterkrabbeln. Aber wenn wir das nicht gelingt, diese Verantwortung zu übernehmen, dann werden meine Beziehungen leiden, dann werden deine Beziehungen leiden und sie vielleicht auch kaputt gehen, wenn immer der andere dran schuld ist. Das kann keiner Beziehung gut tun. Und das ist auch eine große Lüge. Und wenn du das verneinst, dass du Verantwortung hast, dann wird dein Herz vor Stolz hart. Aber wenn es dir gelingt, die Verantwortung für meine musst du nicht tragen, für deine Schuld zu übernehmen und zu sagen, ja, ich habe es verloren. Ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Dann kannst du sagen, es tut mir leid. Und du meinst es dann auch ernst, weil du begriffen hast, dass du verantwortlich bist. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du auf dem besten Weg ins Finale dieses Spiels. Und um dort zu bestehen, dann brauchst du die Bereitschaft, dich zu ändern. Dazu ein Zitat, oft wechseln wir unsere Arbeit, wir wechseln unsere Freunde, wir wechseln unsere Partner, anstatt uns selbst zu ändern. Ja, das machen wir, weil wir nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Aber um ins Finale zu kommen, brauchen wir diese Bereitschaft. Und diese Bereitschaft, uns nicht zu verändern, das wird mit zunehmendem Alter schlimmer. Mit zunehmendem, immer wenn wir uns sagen, ja, du bist dran schuld, du müsstest was tun, ziehen wir uns dort zurück und schaffen es nicht, dort in Aktion zu kommen. Aber wir können uns verändern. Das ist erstaunlich. Du kannst selbst mit 60, 65 kannst du noch übelste Muskeln für deinen Körper aufbauen. Und das kannst du auch mit deiner Seele machen. Du kannst dich verändern. Wir können uns verändern. Gott hat uns das geschenkt. Und du kannst anfangen. Frag deinen Partner, was soll ich deiner Meinung nach an mir ändern? Was soll ich ändern an mir? Und das Wichtigste im Streitfinale ist die Bereitschaft zur Vergebung. Und dies ist noch schwieriger als zu sagen, ich bin schuld. Vergeben ist schwierig, es ist mühsam, denn oft geht es ja darum, dass wir wiederholt aneinander schuldig werden. Und Jesus sagt das so einfach auf die Frage, wie oft sollen wir vergeben? Was sagt er denn? 7 mal 70 Mal. Ja, wie fühlt es denn für dich an, wenn dein Partner 400 Mal den gleichen Fehler macht und sagt, hey, es tut mir leid, habe ich schon wieder deinen Geburtstag vergessen? Du sagst, ja, ich vergebe dir. Jesus hat gesagt, 400 Mal, mal sehen, wie lange noch. 400 Mal vergeben, wenn die Kinder immer wieder den gleichen Mist machen, der Freund immer wieder die gleiche Wunde trifft. 400 Mal vergeben ist schwierig. C.S. Lewis hat gesagt, jeder hält Vergeben für eine wunderbare Idee. Schön, bis er selber etwas zu vergeben hat. Und hier müssen wir verstehen, dass Vergebung, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, Vergebung ist nicht in erster Linie ein Gefühl, so wie Liebe nicht in erster Linie ein Gefühl ist, sondern es ist in erster Linie eine Tat. Gott verlangt von dir nicht, dass du mit Gewalt das Gefühl der Vergebung produzierst und das irgendwie fühlst, dass du dem anderen vergibst. Darum geht es überhaupt nicht. Verlangt Gott nicht von dir. Er bittet dich, dass du ungeachtet deiner Gefühle, und du bist verletzt und das tut weh, aber dass du ungeachtet deiner Gefühle eine Entscheidung zur Vergebung triffst. Und wenn du das tust, dann entscheidest du dich, 4 Dinge zu tun. Das erste ist, dass du versprichst, dass du dir keine Gedanken mehr über den Vorfall machen wirst. Ich vergebe dir. Ich denke nicht mehr daran, was du getan hast. Das macht Gott mit dir auch. Ich werfe deine Sünden tief hinab ins Meer, singen wir ein Lied. Ich denke nicht mehr an das, was du getan hast, sagt Gott. Das zweite ist, dass du versprichst, dass du den Vorfall nicht mehr erwähnen und gegen den anderen verwenden wirst. Und das machen wir ständig. Weißt du noch, letztes Jahr, da hast du auch meinen Geburtstag vergessen. Schon wieder. Ich verspreche, dass ich nicht mehr den Vorfall erwähnen und gegen dich verwenden werde. Und das Dritte, ich verspreche, dass ich nicht mit anderen über den Vorfall reden werde. Vergebung heißt, dass du das auch mit anderen nicht diskutierst, was der andere an dir getan hat, sondern du hast es vergeben, es ist weg. Du lässt es los. Und das Vierte ist, ich verspreche, dass ich nicht zulassen werde, dass der Vorfall zwischen uns steht und unsere Beziehung schadet. Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist in erster Linie eine Tat. Du entscheidest dich, ungeachtet deiner Gefühle, zu vergeben. Und das ist schwer. Aber wir sind ja auch im Finale. Es ist ja nicht ein Vorrundenspiel. Es ist das Finale. Und Jesus sagt, es ist so groß zu vergeben. Vergebt bitte den anderen auch. Der Vater hat euch vergeben. Denn diese Vergebung, die stößt dir nicht zu. Die passiert nicht einfach irgendwann. Die Entscheidung zu vergeben, die triffst du. Allein. Niemand kann dir das abnehmen. Du triffst sie. Du musst sie aber aussprechen, wenn du ans Ziel gelangen willst. Weil das Ziel des Streites ist auch dieses Spiels, dass du vergibst, dass du loslässt. Und wichtig ist nochmal dieser Unterschied zwischen Versöhnung und Vergebung. Vergebung kannst du alleine machen. Da steht ja immer ich. Das machst du alleine. Da brauchst du den anderen nicht. Es ist schön, wenn der andere auch da ist und dir das auch zuspricht. Super. Aber du kannst es alleine machen. Für Versöhnung brauchst du zwei. Da brauchst du den anderen auch. Dann kannst du dich versöhnen, kannst dir in die Arme fallen. Aber vergeben kannst du allein. Du kannst loslassen. Gelassen streiten kannst du üben. Du kannst üben, weise Worte zu sagen. Du kannst üben, gut zuzuhören. Du kannst üben, für das richtige Spielfeld zu sorgen. Du kannst üben, Regeln einzuhalten, nicht unter die Gürtellinie zu hauen oder dem anderen das Ohr abzubeißen. Und dies alles hat mit deinem Herzen zu tun. Deinem Herzen, das dem daran liegt, dass du in deiner Beziehung vorankommst, das verstanden hat, dass Streit nicht das Gegeneinander ist, sondern dass dich das voranbringen kann. Und was brauchst du noch? Drei Dinge noch. Ihr habt das vorhin schon stehen. Das eine ist, dass man bereit ist, auch über sich selber zu lachen. Über mich selber zu lachen. Wir hatten gestern so eine Situation, da waren wir auch im Konflikt. Und ich sagte dann zu meiner Frau, Mensch, du widersprichst mir ständig. Und was macht sie? Nein, mache ich gar nicht. Und wir mussten beide loslachen. Da haben wir gemerkt, wie blöd das ist. Manchmal braucht man einfach nur, dass man über sich selber lacht und über das ganze Käse, was man da abzieht. Das andere ist, dass man bereit ist, Dinge loszulassen. Damit meine ich jetzt nicht Vergebung, sondern ich meine damit, dass man ein dickes Fell hat. Ein dickes Fell ist ein Geschenk Gottes, hat Konrad Adenauer gesagt. Du kannst es im Gedränge des Lebens nicht vermeiden, dass dir jemand auf die Füße tritt. Du kannst es in der Gemeinde nicht vermeiden, dass dich jemand verletzt. Du kannst es in der Familie nicht vermeiden. Das wird ständig passieren. Und die Frage ist, dass du dir Weisheit schenken lässt, was so kleine Fußtritte sind, wo du sagst, hey komm, ich habe ein dickes Fell, was soll's? Da muss ich mich jetzt nicht drüber aufregen. Und wo du lernst zu unterscheiden, was eine größere Sache ist, wo du sagst, hey komm, hier ist das Spielfeld, lass uns mal miteinander das Streitspiel spielen. Ein dickes Fell. Und das Letzte ist, dass du dir bereit bist, und das ist das Wichtigste, dass du Gott mit hineinnimmst. Ganz oft sind wir die Menschen, die Jesus sagt, sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Und die Leute hatten kein Augenproblem und kein Ohrenproblem, sie hatten ein Herzproblem. Sie hatten ein hartes Herz. Und ich habe das auch ganz oft. Und dann sehe ich nur mich, meine eigenen Bedürfnisse. Und dann will ich den Streit gewinnen. Und dann kann ich aber zu Gott gehen, weil der hat gesagt, Sprüche 20, Vers 12, der Herr hat uns Augen gegeben, um zu sehen. Der hat Ohren gegeben, um zu hören. Gott will, dass ich verstehe. Er will, dass ich begreife, was los ist in dieser Geschichte. Er möchte, dass ich meine Konflikte gut kläre, dass ich den anderen sehe. Und dass wir die Stolpersteine nehmen und eine Treppe draus bauen, damit wir beziehungsweise Menschen werden, damit wir Einheit erleben in unseren Beziehungen, so wie Jesus sich das vorgestellt hat. Viele Dinge, und ich bin mir sicher, dass du das dir nicht alles merken kannst, das ist auch nicht schlimm. Vielleicht nimmst du dir einfach eine Sache mit. Und wenn du nicht weißt, was es ist, dann frag doch Gott, was für dich dran ist. Eine Sache aus diesem bunten Beziehungsblumenstrauß, wo Gott dir sagt, hey komm, das ist dein Punkt. Daran kannst du üben. In der nächsten Woche, im nächsten Monat. Ein Punkt. können noch kurz gucken, während die Band jetzt nach vorn kommt und wir zusammen Gott mit Lobpreisliedern in Lobpreisliedern suchen. Könnt vorkommen, Uli. Und ich möchte noch beten. Vater im Himmel, mein Gebet ist einfach, dass du uns hilfst zu verstehen, worum es beim Streiten geht. Dass wir nicht, dass es nicht darum geht, den anderen zu schlagen, sondern dass es darum geht, dieses Ziel, Jesus, was du hast, dass wir in Einheit leben, dass man uns an der Liebe zueinander erkennt, dass wir uns an der Liebe zu dir erkennt, dass wir das wirklich ernst nehmen, dass wir dich ernst nehmen und dass Liebe nicht bloß so ein abstraktes Wort ist, sondern dass wir wirklich dort unterwegs sind als deine Jünger, als deine Nachfolger, die wissen, worum es geht. Die wissen, dass da ein Feind ist, der uns auseinanderbringen will und die alles daran setzen, damit Beziehungen gelingt. Und ich bete, dass du uns dort hilfst, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften. Dass du uns hilfst, den anderen zu sehen, zuzuhören und all diese Schritte zu gehen, demütig zu sein, loszulassen, Vergebung auszusprechen und auch den Mut zu haben, zu sagen, hey, es tut mir leid. Zu sehen, dass wir selber auch Verantwortung haben. Jesus, du weißt, was für uns dran ist. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen das groß machst. Ich danke dir, dass du mit uns gehst, Herr, dass du ein großer Gott bist. Und ich danke dir, dass du die Macht hast. Du bist ein großer und herrlicher Gott. Du bist ein mächtiger Gott. Und du hast die Macht, uns in unseren Beziehungen zu helfen. Darauf wollen wir vertrauen. Jesus, danke dafür, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du mit uns gehst, weil du Beziehungen liebst, weil du uns liebst. Amen.